Die drei Etappenziele im Schöpfungsprozess der Liebe. Das erste ist einmal die Verantwortung Gottes. Das ist die Erschaffung der ersten Kinder Gottes. Das war die Krone der Schöpfung. Das war das, was Gott beigetragen hat als Initialzündung sozusagen. Die Erschaffung des geistigen Universums mit den Engeln, die Erschaffung des physischen Universums bis herauf über die Saurier hinaus bis zur Erschaffung des Menschen. Und dann hat Gott aufgeatmet und am siebenten Tage hat er geruht. Dann hat er die Initialzündung einmal fertig gehabt. Und ich glaube, da hat Gott wahnsinnig viel investiert. Die anderen Teile des Schöpfungsprozesses der Liebe hat Gott in die Hände seiner Kinder gelegt. Was ist jetzt die Aufgabe der Kinder? Vom Ideal her gesehen wäre die Aufgabe der Kinder die Sicherung der Liebesschule Familie durch eine stabile eheliche Beziehung. Wann ist eine Familie am sichersten? Wenn sie zusammen ist und wenn auch die Eltern zusammen sind. Wenn die Eltern die wirkliche Achse bilden. Wir wissen, dass das heute oft nicht der Fall ist. Und es ist keine Anklage an all die Leute, die dann vor einer Scheidung stehen. Das ist schwer genug für sie, für jeden Einzelnen, wenn man mit dieser Enttäuschung fertig werden muss. Das ist schwer genug. Aber das ist das Los des gefallenen Menschen. Dass man oft mit einem enormen Enthusiasmus in die Sache hineingeht und dann klappt es nicht. Und gerade was die Liebe betrifft, ist hier dieser gegenseitige Fluss, das Gemeinsame, das Allerwesentliche. Das zweite ist die Qualifikation in der Elternschaft. Der erste ist einmal die Sicherung der Liebesschule Familie. Da braucht man Anweisung, da braucht man Hilfe, da braucht man Unterstützung, ideologische, da braucht man Klarheit über viele Dinge. Das zweite ist dann die Etablierung der Elternschaft. Nicht nur die eheliche Beziehung, sondern die elterliche Beziehung. Und auf diese Weise hat Gott gewollt, dass der Mensch die Liebe, die er geschaffen hat, die Objekte für die Liebe, die er geschaffen hat, vollendet, zur Vollendung bringt. Gott hat alle Voraussetzungen für den Schöpfungsprozess der Liebe geschaffen, das ist der Punkt 1. Die Erfüllung der Punkte 2 und 3 überantwortete er seinen Kindern. Und jetzt ist es oft so, dadurch, dass wir auf Gott nicht verstehen, dass wir die Beziehung des Menschen zu Gott nicht als eine elterliche Beziehung sehen, die Enttäuschung und Erwartung und was ich was alles in sich vereinigen kann, eine große Mischung ist. Bei kleinen Sachen ist Gott oft sehr glücklich, wenn der Mensch das macht, einen ganz, ganz kleinen Schritt. Aber im Großen und Ganzen ist er trotzdem von dieser Person enttäuscht, weil er aus dem Ding nicht herauskommt. Die Bedeutung der Sexualität im Schöpfungsprozess der Liebe. Sexualität spielt eine ganz wesentliche Rolle in dieser physischen Welt. Ohne Sexualität kommt es zu keiner Vereinigung, ohne Sexualität kommt es zu keiner Generationenbildung aus. Die Sache ist so einfach, wie man es da jetzt sagt. Wenn sich Bienen nicht mehr vermehren, wenn sich Blumen nicht mehr vermehren, dann sterben sie aus. Wie leid einem das auch tun mag, das steht auf einem anderen Blatt Papier, aber das ist vollkommen egal, wie leid es einem tut, dass sie aussterben. Das ist so. So, was ist jetzt die Bedeutung der Sexualität? Nur mit Hilfe der Sexualität ist es dem Menschen möglich, seine Liebesschule Familie zu schaffen. Das heißt, Mann und Frau kommen zusammen, heiraten und miteinander können sie natürlich auch eine Beziehung führen. Aber was ist das Bestreben? Ist es das Bestreben von einem Mann und einer Frau, dass sie miteinander eine Beziehung führen, die sonst keine Auswirkungen hat? Leute wollen Kinder haben. Ja? Das ist etwas Essentielles. Frauen noch viel mehr als Männer. Das ist etwas ganz Essentielles für die Person selber. Und wenn man selber keine haben kann, was ja passieren kann, aus erblichen Gründen oder was immer, dann gibt es noch die Adoption. Aber das Ziel der Sexualität ist auch die Vermehrung. Das ist der Sinn und Zweck. Das zweite Ziel der Sexualität ist die eheliche Bindung. Auch über die physische Welt hinaus. Das ist in unserem katholischen Land hier etwas schwer zu verstehen. Aber es sind wichtige Gedanken dazu. Nur über den Weg der Sexualität können die notwendigen Akteure, ich habe es jetzt einmal so bezeichnet, für die Liebesbeziehungen geschaffen werden. Akteure sind dann die Kinder. Das geht nur über die Sexualität. Es geht nicht anders. Das ist von Gott so angelegt. Im physischen Universum ist das eben so angelegt. Und nur über den Weg der Sexualität kann der Substantialisierungsprozess der Liebe zur Vollendung kommen. Es ist wichtig, dass Ehepaare Kinder haben, weil sie dann im Liebesprozess weiter wachsen können. Ohne Vermehrung können die für den Substantialisierungsprozess der Liebe notwendigen Generationen nicht hervorgebracht und das elterliche Herz nicht wirklich entwickelt werden. Und natürlich ist Sexualität eine Quelle ehelicher Liebe und Freude, auch über die physische hinaus. Und hier ist doch ein großer Unterschied dann auch zu den Engeln. Aus diesen Gründen spielt die Sexualität im Leben jedes einzelnen Menschen letztlich eine ganz zentrale Rolle. Und wir wissen das auch psychisch. Der Umgang mit der Sexualität, ob der harmonisch wachsen konnte oder nicht, das macht einen großen Unterschied. Die Erlebnisse in der Vorbereitung auf die Sexualität, Kindesmissbrauch, jetzt Kontrast dazu, das sind fürchterliche Erlebnisse, die diese Kinder ein Leben lang und darüber hinaus leider begleiten. Der Umgang der Sexualität in der Pubertät, in der ehelichen Beziehung, Eltern werden, Eltern sein und so weiter, all diese Dinge prägen meine Persönlichkeit enorm. Und wenn das irgendwie harmonisch wachsen kann, das ist der Wachstumsprozess der Liebe. Das ist das, was Gott uns hier gegeben hat, sozusagen als Schema, als Schule. Deswegen ist die Familie die Liebesschule, so wird es in der Vereinigungsphilosophie gesagt. Und sozusagen für die Entwicklung der einzelnen Person notwendig. Und es gibt nur eine relativ kurze Zeit. In der Ewigkeitsperspektive, wie lang ist die Zeitspanne, in der ich mich vermehren kann? 30 Jahre, vielleicht 40 Jahre, beim Mann ist es ein bisschen länger. Ja? Was ist das? Das ist ein Huster in der Ewigkeit, nicht einmal ein halber Tag. Aber in dieser ganz kurzen Zeit entscheide ich, ob ich Kinder habe oder nicht. Ob ich die Liebesschule Familie gründen kann oder nicht. Ob ich mich zu Eltern entwickeln kann. Der Mensch als Vollender und Mitschöpfer der Liebe. Die Vollendung des Schöpfungsprozesses der Liebe sollte durch den Menschen während seines Lebens im physischen Universum, das ist das Universum des Wachstums und der Geschlechtlichkeit, erreicht werden. Es wird oft gesagt, Engel sind sozusagen als Diener geschaffen. Was ist der Unterschied zwischen einem Engelwesen und einem Diener, der Mensch ist? Er hat einen physischen und geistigen Körper, das hat der Engel nicht. Und auch jeder kleinste, unterste Diener wird als Kind geboren. Oder? Und insofern ist diese Analogie mit den Dienern etwas nicht gut durchdefiniert, wenn wir das so sagen. Der Engel ist ein Diener, der dem Menschen helfen sollte. Er kann sich mitfreuen, wenn der Mensch Kinder bekommt, wenn diese Kinder heranwachsen. Er kann da sozusagen in der Erfahrung natürlich mitnaschen, aber er kann selbst nie die Kindesliebe erleben. Oder die Elternliebe. Seht ihr den Unterschied? Den wollte ich herausarbeiten. Das ist einer der Hauptzwecke von dem Vortrag. Und ich glaube, dass das sehr viele Konsequenzen hat. In unserem Denken auch. Denn nur dann kann durch die Liebesschule Familie vollendete Liebe mit dem Menschen in die geistige Welt mitgenommen werden. Und dort als Universum, in dem Gott mit seinen Kindern als liebevolle Familie zusammenlebt, in alle Ewigkeit weiterleben. Das heißt, Familien bilden, das ist die ureigenste Eigenschaft des Lebens in der physischen Welt mit dem physischen Körper. Dadurch, dass nach unserem Tod die physische Welt für uns nicht mehr so leicht erreichbar ist, der physische Körper und die Sexualität nicht mehr in der Form vorhanden sind, ja? Also alle Leute, die Single in die geistige Welt gegangen sind, die ja auch das erreichen möchten, ja? Das nur mehr in einer zweiten Schiene erreichen. Das Erlebnis der Sexualität, im Grunde genommen, können wir nur hier wirklich ganz persönlich und ganz direkt haben. Und wenn wir das hier gehabt haben, was passiert dann? Dann nehmen wir das bei unserem Tod in die geistige Welt mit. Wenn wir hier die Enttäuschungen gehabt haben, die nehmen wir mit, oder? Und wenn wir hier falsche Vorstellungen gehabt haben, die nehmen wir als richtig mit. Und dann kommt es zu den großen Überraschungen. So, ich glaube, hier ist einiges an Ordnungen notwendig, dass wir das Ganze richtig einordnen. In der Vereinigungsphilosophie ist das Ziel des Schöpfungsprozesses die Errichtung des substanziellen Reiches Gottes im Himmel und auf Erden, wie das auch Jesus im Vater unser angedeutet hat. Dein Wille geschehe wie im Himmel, so auch auf Erden. Weil das so schwierig ist und weil das wirklich das Los der gefallenen Menschen ist, dass er das alleine und ohne Messias nicht erreicht. Deswegen haben dann viele Leute gesagt, oder auch viele Religionen, ins Reich Gottes können wir erst hineinriechen, sozusagen, wenn wir schon in der nächsten Welt sind. Das war nicht die ursprüngliche Absicht Gottes. Gott wollte Adam und Eva nicht schaffen, damit er sie da, weiß ich was, da alles durchführt, mit all dem ganzen Leid und Krieg und Hass und Eifersucht, ja, was es da alles gibt, damit sie sich dann qualifizieren, dort irgendwie für das Reich Gottes. Was hätten Adam und Eva werden sollen? Gute Christen? Na, was hätten sie als Mann und Frau werden sollen?
Eltern.
Na, Eltern. Jedes Kind versteht das, oder? Ja, sie wollen Eltern werden, oder? Das Ziel des ewigen Lebens ist das verwirklichte Reich Gottes, ein substanzielles, ewiges Reich der Liebe und des Friedens, in dem Gott seine Kinder und Kindeskinder, das geistige und das physische Universum in Liebe und Frieden zusammenleben. Diese eine Stelle in der Offenbarung, wo es heißt, seht Gottes Wohnung unter den Menschen, er wird in ihrer Mitte wohnen und sie werden sein Volk sein und er, Gott, wird bei ihnen sein, ist nicht eine Ankündigung für irgendetwas nach dem Tod, sondern es ist eine Ankündigung nach der Wiederkunft. Jetzt hier eine Frage. Wenn Kinder sterben, viele Leute sagen, jetzt sind sie zu Engeln geworden. In Kärnten habe ich das jetzt erlebt. Da ist ein Kind gestorben und die Mutter ist vollkommen überzeugt, dass das Kind ein Engel ist. Wir als gefallene Menschen stellen die Engel riesig hoch irgendwo hin. Aber ist es das Ziel des Menschen, hier die Liebe zu lernen, Familien aufzubauen, Eltern zu werden, Großeltern zu werden, sich zu qualifizieren und dann all diese Erlebnisse dann noch Möglichkeit hier zu lassen? Das ist nicht das Ziel des Menschen. Im Gegenteil. Das Ziel des Menschen ist, hier zu reifen und in dieser reifen Liebe als Eltern in die geistige Welt zu gehen. Das ist ein großes Problem. Die Hierarchie in der katholischen Kirche zum Beispiel, die stellt den Zölibat über die Ehe. Ganz eindeutig. Das ist keine Kritik, das ist einfach keine Feststellung. Das ist so. Warum? Weil die Ehe zwar hier wichtig ist und auch diese Treue wichtig ist, damit hier alles in Harmonie ablaufen kann. Aber später kommen die alle viel näher zu Gott, die auf die Ehe verzichtet haben. Das ist jetzt keine Kritik am Zölibat. Das muss man richtig verstehen. Das muss man verstehen, dass die das als Opfer sehen. Aber im Zuge dieser ganzen Verwirrungen geht es in eine falsche Interpretation. Das ist in diesem Weltbild dann nur mehr schwer schlüssig. Aber Jesus selbst hat nicht geheiratet und deswegen war die Nachfolge Jesu bedeutet, natürlich so zu werden wie Jesus. Es gibt auch eine sehr problematische Bibelstelle. Da hat einmal jemand Jesus gefragt, in der jüdischen Tradition hat er gesagt, ist es doch so, wenn ein Mann stirbt, und es waren ja überall Kriege und da sind ja viele Männer gestorben, dann nimmt einfach der Bruder dessen Frau. Wenn der jetzt wieder stirbt, nimmt der nächstjüngere Bruder. Kinder waren in den meisten Fällen doch relativ viele da, die Frau. Und dann fragt ihn dieser Jude, mit wem ist diese Frau dann in der geistigen Welt verheiratet? Und Jesus hat dann mehr oder weniger gesagt, dort gibt es diese Beziehungen nicht, die Leute werden so Art zu Engeln. Und das ist eine sehr problematische Stelle. Wie es Jesus genau gemeint hat, weiß ich nicht. Aber jedenfalls ist das eine sehr problematische Stelle, die bezeugt oder die sagt mit dem Jesuswort, Ehe ist etwas für hier, hat soziale Gründe, dass jeder auch aufgehoben ist, auch wenn ein Bruder stirbt in einem Krieg oder früher stirbt oder was immer, dass dann die Ehefrau praktisch die Ehefrau des anderen wird. Aber Ist es das Ziel des Menschen in der ewigen Welt, ein Engel oder auch nur wie ein Engel zu werden? Ja, absolut nicht. Absolut nicht. Es gibt keinen Grund, beim Übergang in die geistige Welt die Geschlechtlichkeit und die damit erworbene Liebesqualifikation abzulegen. Im Gegenteil, diese sind wesentliche Bestandteile unserer Persönlichkeit und unserer Liebesausübung, auch in der geistigen Welt. Auch in der Ewigkeit, ja. Daher ist, das ist jetzt ein Satz zum Überdenken, daher ist deine Eheerneuerung im Sinne einer Ausweitung auf das Leben nach dem Tod durchaus eine Überlegung wert. Wir wissen, dass Franziskus, der heilige Franziskus, von einem Seraphen die Wundmale bekommen hat, die Stigmata bekommen hat. Ist die Frage, wenn das die höchsten Engel sind, ist es das Entwicklungsziel von Söhnen und Töchtern Gottes, zu seraphischen Engelwesen zu werden. Ihr wisst, das sind die oben, Cherubim und Seraphim. Und was machen die? Halleluja singen und Gloria singen und Lobpreisen. Das ist nicht das Ziel des Menschen. Das ist das Ziel dieser Engel. Aber das ist nicht das Ziel des Menschen. Das käme aus der Sicht der Vereinigungsphilosophie nicht der Vollendung und Erfüllung des Schöpfungszweckes gleich. Im Gegenteil, es wäre eine Rückkehr zum ersten Schritt des Schöpfungsprozesses in ein Stadium, in dem die Stofflichkeit, die Geschlechtlichkeit und somit auch die Liebe noch am Anfang ihrer Entwicklung standen. Cherubim, Seraphim, das sind wichtige, feingeistige Elemente, die Gott ehren, die zur Ehre Gottes singen. Hosanna, Gloria und so. Die nächste Triade, das sind die, die Gott dabei helfen, den Kosmos im Fluss zu halten. Sozusagen. Aber auch die haben noch keinen wirklichen geistigen Körper. Das ist das alles noch sowas von feinstofflich. Ja? Die einzigen Engel, die wirklich einen geistigen Körper haben, sind die aus der dritten Gruppe. Die Engel und die Erzengel hauptsächlich. Und die sind aber nicht die untersten oder niedrigsten Engel, so wie es in der Engelgeschichte gesehen wird, sondern aus der Sicht der Vereinigungsphilosophie sind das die höchsten Engel. Nämlich deswegen, weil sie zum Schutz und als Begleiter des Menschen geschaffen wurden. Und das Ziel ist nicht, wieder zum Ausgangspunkt zurückzukehren, eine Rückentwicklung sozusagen, sondern das Ziel ist, die ewige Weiterentwicklung. Keinesfalls sind die seraphischen Wesen das Ziel des Menschen. Das sind hohe Engel. Jetzt haben wir es bald, ein paar Folien noch. Eine Frage jetzt, was sollte vor dem Übergang in die geistige substanzielle Welt beachtet werden? Wir sehen in den Prinzipien, dass die geistige Welt immer wieder als substanzielle Welt bezeichnet wird. In vielen dieser Theorien, auch esoterischen Theorien, wird die geistige Welt kommt erst zum Tragen, wenn diese verschiedenen Schichten und diese Auren alles abgelegt wird und dann wird man zum reinen Geist. Das heißt, man legt die Persönlichkeit ab und man geht so in den Weltengeist irgendwie in Gott ein. Und das ist das Ziel. Das ist ein Missverständnis. Das ist ein großes Missverständnis. Und ich glaube, es wäre wichtig, dass wir den Leuten anbieten, in Ewigkeitsperspektiven zu denken. Dann würde diese Welt vollkommen anders erscheinen. Viele Dinge, die wir in dieser Welt tun, als wichtig empfinden und so weiter, würden vollkommen anders erscheinen, oder? Wir werden dadurch nicht weltfremd. Die Frage ist hier, was sollten wir vor dem Übergang in die geistige, substanzielle Welt beachten? Und die geistige Welt ist eine substanzielle Welt. Und die hohen Engelwesen sind geistig-substanzielle Wesen, oder? Haben einen geistigen Körper. Die anderen Geistwesen, die anderen Engel, sie sind sehr fein. Aber Gott möchte sich verkörpert sehen in erfolgreichen Menschen. In vollkommenen Menschen. In Menschen, die die Liebe verkörpert haben. Wir wissen, dass wir unseren Körper zurücklassen, dass wir unsere irdischen Werte zurücklassen. Ja, da kann einer einen Oscar gewinnen oder was ich, Millionen Schallplatten verkauft haben. Die bleiben alle da. Die sind nachher nicht wirklich interessant. Ja, es wird vielleicht Fans geben und es wird auch in der geistigen Welt Fans geben, die dir dann trotzdem verehren. Aber das ist nicht das Ziel in der geistigen Welt. Wir lassen alle diese Dinge zurück. Alle Würden und Ämter in Vereinen, in der Kirche, im Sport und so weiter. Diese Folie habe ich im zweiten Vortrag gezeigt. Wir lassen auch die geliebten Menschen sozusagen Zurück einmal fürs Erste, aber das ist hauptsächlich deswegen, weil diese Verbindung zwischen geistiger und physischer Welt noch nicht klappt. Wir merken mehr und mehr, dass Leute, die hier auf dieser Welt leben, wenn sie einen Partner in der geistigen Welt haben, dass hier oft eine Verbindung ist. Der Christian Zwerger hat jetzt ein sehr interessantes Erlebnis mitgeteilt. Viele Leute teilen diese Dinge nicht mit. Aber wir können sehr froh sein, wenn einmal jemand sein Erlebnis mitteilt. Die Frau von Christian Zwerger ist schon seit 10, 12 Jahren mindestens in der geistigen Welt. Er hat jetzt wunderschöne Erlebnisse. Die Frau Waldmann, in Kärnten habe ich diese Vorträge schon alle gemacht. Ihr Vater ist gestorben, als sie noch ein junges Mädchen war. Und Mädchen hängen viel mehr am Vater wie Buben. Ja, also das ist oft so. Und sie hat immer gebetet und hat sich immer gewünscht, den Vater fragen zu können, wie es dort ist. Ja. Und eines Tages, auf einmal, hat sie ein geistiges Erlebnis. Und sie steht vor ihrem Haus. Und auf einmal fährt draußen ein Rangfahrer vorbei. Und sie schaut den an, ja, und merkt, dass das ihr Vater ist. Und sagt, halt auf, ja, ich habe so viel zu fragen, ich möchte fragen, wie schaut es denn dort aus und so weiter. Ne? Und der steigt nicht ab, gar nichts, der fährt weiter und sagt, es geht sehr genau zu. Dann ist er weitergefahren und deswegen hat er nachgeschrien. Erzähl mir doch was, was dort los ist, wie das dort ist. Und er hat gesagt, ich habe da schon alles gesagt. Es geht sehr genau zu. Und dann war er weg. So, was nehmen wir dann mit? Wir sind jetzt beim Thema, wie sollen wir uns hier vorbereiten? Ja. Alle im gesamten Erdenleben erworbenen Früchte des Geistes, sowohl die guten als auch die schlechten. Alle Liebeserfahrungen in allererster Linie, die guten und die schlechten, wenn wir die nicht vorher lösen können. Deswegen wäre es eine wirklich wichtige Sache, solange wir sie hier auf Erden lösen können, dass wir sie lösen. Da unterstützt uns die Bibel in dieser Ansicht, was du auf Erden binden wirst, wird auch im Himmel gebunden sein, aber was du auf Erden lösen wirst, das wird auch im Himmel gelöst sein. Das ist auf die Probleme anwendbar. Nicht mitnehmen, wenn es geht. Das heißt Segen, Fluch, Enttäuschung, Verzweiflung, Liebe, Zuwendung, Verzeihen, gesprochene Worte und alle diese Dinge, das sind geistige Substanzen. Ein Segen ist eine geistige Substanz, oder? Das wissen wir, weil ein Segen immer eine Goodwill-Begleitung ist. Und genauso ist auch ein Fluch eine geistige Substanz. Vertrauen ist eine geistige Substanz, oder? Wen sollte ich segnen können in meinem Leben? Die Kinder? Partner? Eltern? Das Haus? Hof? Wenn ich Landwirtschaft habe, die Tiere, oder?
Freunde?
Das wird ja teilweise auch gemacht. Ja? Es gibt alte Traditionen, wo zu Dreikönig oder zu Weihnachten oder was immer, wo der Stall gesegnet wird oder wo die Kühe gesegnet werden oder was immer. Ja? Es gibt die Bittage. Das sind jetzt im Frühling, späteren Frühling irgendwann. Das sind die Bittage, da geht man auf die Felder hinaus und Prozessionen, ja, ja. Und da werden die Felder gesegnet. Wir sollten eigentlich fähig sein, alles um uns zu segnen. Alles nach seiner Weise. Die Frau anders als das Kind, die Enkelkinder, ja, aber auch das ganze Umfeld. Alles, was ich habe, sollten wir fähig sein zu segnen. Sollten wir nach Möglichkeit machen, bevor wir hier abberufen werden. Alle, die in der Ernte schon mal gearbeitet haben, wissen, dass Erntearbeit Schwerarbeit ist, oder? Erntearbeit ist nicht irgendetwas, auf einmal ist geschehen, sondern Erntearbeit ist eine Arbeit, ist Schwerarbeit. Und die Erntearbeit für mein persönliches Leben, das ist, konnte ich alles segnen, konnte ich allen verzeihen, konnte ich alle Probleme lösen und so weiter. Erntearbeit bedeutet, die im Erdenleben erworbenen Früchte des Geistes nochmals zu überprüfen, zu sortieren und gegebenenfalls zu reparieren und die Früchte dann reisefertig zu machen. Eine der schwierigsten Dinge sind unsere Denkmuster. Und ich muss wirklich sagen, es ist schon richtig, dass man Bildung verlangen soll. Aber in der Bildung sollen die richtigen Denkmuster anerzogen. Diese Denkmuster sind etwas ganz Wichtiges. Und hier ist das Denken und das Vorstellen in Ewigkeits Zeitperspektiven eine wichtige Sache. Der Materialismus hat es geschafft, die ganze Ewigkeitsperspektive auszuschalten, oder? Wenn ich diese natürlich nicht habe, dann denke ich mir, na, ich muss mir so ein gutes Leben wie möglich machen. Das ist ein vollkommen normaler Schluss für jeden denkenden Menschen. Vollkommen klar. Es geht auch gar nicht anders. Deswegen das Anerziehen der Denkmuster ist in der Ausbildung eine sehr wichtige Sache. Wie wir das alles schaffen sollen, weiß ich auch nicht. Aber genau das müssen wir schaffen. Solange die falschen Denkmuster wirklich zuerst etabliert sind, was Pubertät betrifft, was sexuelle Liebe betrifft. Ja? Wir leben in einer Wegwerfgesellschaft. Wir haben nicht nur die Bierdosen weg, Liebespartner werden weggehauen. Ja? Kinder werden weggelegt, Kinder kommen zustande, werden gezeugt. Wenn man es dann in einer Kinderkrippe gibt oder irgendwo abgibt, man wird dann nicht fertig. Ja? Abtreibungen. Aber das hat alles Folgen. Jeder Akt hat Folgen, oder? Auch meine Denkmuster, mein Weltbild und meine Erlebnisse sind entscheidende geistige Substanzen. Und jedes Denkmuster ist eine geistige Substanz. Jeder Mathematiker weiß, dass eine Formel eine geistige Substanz ist, oder? Eine Struktur, mit der man das und das und das und das berechnen oder was immer kann. Sind entscheidende geistige Substanzen, die mich in der geistigen, substanziellen Welt freimachen oder behindern können. Es ist so. Ich nehme meine Denkmuster in die geistige Welt mit. Da die physische Welt eine Welt des Wachstums ist, ich glaube, das haben wir ein bisschen dargelegt, gilt es zu bedenken, dass ich nur die Früchte ernten kann, die ich als Samen rechtzeitig ausgesät habe. Stimmt's? Ich kann nur die Tomaten ernten im Herbst, die ich im Frühjahr angebaut habe. Das ist so. Und wenn wir gute Früchte ernten wollen, was müssen wir dann machen? Rechtzeitig sehen und rechtzeitig das zum Wachsen bringen. Das braucht alles Zeit. Auch im Geistigen ist das ganz genauso. So, das ist schon die letzte Folie. So, damit möchte ich mich für die Aufmerksamkeit bedanken.